Ja, Mensch, danke für diese tolle Anbetung, zu der ihr uns geleitet habt. Also ich habe zwischendurch mal kurz aufgehört zu singen und die ganze Gemeinde hat geschallt und vibriert. Also nicht nur hier vorne volle Kapelle mit Klavier und Cajon, sondern auch ihr wart mit ganzem Herzen dabei. Amen. Ja, also danke für alle, die das möglich machen. Danke für euch, die hier euer Herz ausgießt, ja, um uns zu inspirieren. Danke für die Technik, ja, von der man heute gar nichts mitbekommen hat. So gut waren die. Genau, also ja, wir wissen ganz genau, ohne euch wären wir nichts. Ja, aber ja, meine Frau auch, bevor sie meinte so, wow, das war ein guter Start, bevor sie dann aufbrechen musste, in die Kinderklasse zu gehen. Und ich habe so gedacht, wow, wie viel Diener haben wir hier in dieser Gemeinde? Ich meine, habt ihr ja heute Morgen das Programm gehört, was uns angeboten wird, unseren Kindern angeboten wird, ja, Studenten angeboten wird an der Uni durch diese Gemeinde? Wie großartig das ist! Und ich sage dir, das ist nur möglich, weil hinter jeder Sache, die da passiert, hinter jeder Initiative, hinter jedem internationalen Abendessen von letzten Freitag, hinter jedem Ausflug, auch hinter jeder Gebäudereinigung Menschen stehen, Geschwister stehen, die bereit sind, die Extrameile zu gehen. Genau. Und ja, nächste Woche, wenn ich mich nicht irre, ist es nächste Woche, werden wir hier dieses Gebäude, werden wir mithelfen dürfen, dieses Gebäude zu reinigen, zusammen mit den anderen Gemeinden. Und da kann jeder von uns, der nicht gerade Rücken hat, auch die Extrameile gehen. Ja. Wir sind bei der größten Geschichte aller Zeiten und ich hoffe, ihr genießt es, die Schrift zu lesen, genauso wie ihr vielleicht das Wetter genießt, das Angenehme, was aktuell bei uns Einzug erhält. Ich kenne einige Geschwister, die aus südlicheren Gefilden kommen und denen der Berliner Winter schon ganz schön zusetzt, trostlos und grau kann er sein, aber jetzt blühen die Magnolien. Genau, und auch die Geschichte im Alten Testament schreitet voran mit 7 Meilenschritten, habe ich so den Eindruck. Tora, zack vorbei, Josua, zack vorbei, Richter Ruth, zack vorbei, 1. Samuel, zack vorbei. Jetzt haben wir begonnen, an den Psalmen zu arbeiten, ganz nebenbei. Es geht so schnell. Ich habe den Eindruck, wir Prediger, wir müssen uns echt beeilen, um hinterherzukommen. Da ist so viel drin, zu dem wir gar nicht kommen. Genau, so viel spannende Predigtthemen. Dein Reich komme ist das Kapitel, in dem wir uns jetzt gerade thematisch befinden. Und in den nächsten Wochen wird sich das Tempo etwas ändern. Wir werden nämlich bis, falls ihr schon vorgelesen habt, Mitte Mai im 2. Samuel bleiben. Wir werden parallel intensiv uns mit den Psalmen auseinandersetzen. Und ja, das heißt, ihr wisst, ihr könnt euch darauf einstellen, dass es ruhiger wird, dass wir in uns gehen. Ich freue mich auf tolle Wochen, Zeiten der Reflexion und der Anbetung. Aber bevor es soweit ist, bevor wir uns David und seinen Psalmen widmen, möchte ich heute noch einmal mit euch auf den ersten König von Israel schauen, auf Saul. Wobei, der erste König von Israel, wer genau gelesen hat, der hat mitbekommen, dass sich ja vorher ja schon mal jemand zum König von Israel hat ausrufen lassen. Abimelech, der Sohn von Gideon, hat 3 Jahre lang über Israel regiert, war nicht von Gott eingesetzt, aber eigentlich war das der erste König von Israel. Wollt ihr was Lustiges lernen, so zum Auflockern der Predigt, so zum Anfang? Wer weiß, was der Name Abimelech bedeutet? Abimelech bedeutet, mein Vater ist König. Ist das nicht Ironie des Schicksals, dass der erste König von Israel, mein Vater ist König, heißt? Okay, aber jetzt kommen wir zu Saul. Und in der Rückschau war Saul nicht unbedingt ein erfolgreicher König, oder? Wer hat Saul zum König eingesetzt? Ich habe eine Zeit lang gedacht, ja, das Volk hat sich Saul ausgesucht. Aber das stimmt nicht. Gott hat Saul eingesetzt. Gott hat Saul nicht nur eingesetzt, er hat es gleich zweimal getan. Erst hat er ihm den Propheten Samuel geschickt und ihn zum König salben lassen. Da war er noch ein Eselshirte und ist verwirrt wieder zu Hause in sein Dorf zurückgezogen. Und dann können wir im 1. Samuel 9, Vers 16 lesen, wie das Volk das Los wirft oder wie Samuel das Los wirft und Gott ihn per Losentscheid ein zweites Mal auswählt. Wir lesen das mal gemeinsam. Das ist im 1. Samuel 10. Achso, nee, 1. Samuel 9 war die Geschichte mit seiner ersten Salbung. 1. Samuel 10, 21 bis 24. Und als er den Stamm Benjamin herantreten ließ mit seinen Geschlechtern, fiel das Los auf das Geschlecht Matri. Und als er das Geschlecht, also er ist Samuel, ja, der Richter und Priester, der im Auftrag von Gott jetzt das Los wirft, um den König auszuwählen. Und als er das Geschlecht Matri herantreten ließ, Mann für Mann fiel das Los auf Saul, den Sohn des Kisch. Und sie suchten ihn, aber sie fanden ihn nicht. Da befragten sie abermals den Herrn, ist der Mann hierher gekommen? Der Herr antwortete, siehe, er hat sich bei dem Tross versteckt. Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und als er unter das Volk trat, war er um eine Haupteslänge größer als alles Volk. Und Samuel sprach zu allem Volk, da seht ihr, wen der Herr erwählt hat, denn ihm ist keiner gleich im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sprach, es lebe der König. Wir können hier zwei Dinge auf den ersten Blick sehen in dieser Geschichte. Erstens, Saul war ein Mann nach dem Herzen der Menschen. Saul war eine Haupteslänge größer als die Menschen um ihn herum. Er war ein Riese. Saul muss schön anzusehen gewesen sein. Saul hat herausgestochen. Samuel hat gesagt, ihm ist keiner gleich im ganzen Volk. Und alle haben gejauchzt und haben gerufen, es lebe der König. Zweitens, was wir hier sehen auf den ersten Blick, ist, dass Saul Angst vor Menschen hat. Er wird ausgewählt, um zu herrschen. Und er muss schon gewusst haben, was auf ihn zukommt, denn er wurde schon gesalbt. Seine Reaktion, als er hört, ist, jetzt wird das Los geworfen, um den König zu ermitteln, ist, er weiß, das Los wird auf ihn fallen und er versteckt sich vor den Menschen. Man muss allen Ernstes erstmal Gott befragen, um herauszufinden, wo er ist. War Saul ein Angsthase? Ich glaube nicht. Wir sehen später, dass Saul als tapferer Krieger beschrieben wird. Ein tapferer Kriegsherr, der seinen Truppen vorausgeht. Zumindest solange der Gegner nicht Goliath heißt. Aber vor Menschen, beziehungsweise vor dem, was Menschen denken, hat er Angst. Vielleicht hat er Angst, dass die Leute ihn sehen und sagen, was, den hat Gott ausgewählt? Den wollen wir nicht. Einen jungen Mann aus dem kleinsten Stamm, aus der kleinsten Sippe, der soll Israel führen, den wollen wir nicht. Wir sehen, dass Saul eine unsichere Persönlichkeit war. Wie gesagt, wir sehen aber auch in der Schrift, dass er nicht per se ein Angsthase war. Wir sehen, es werden Lieder über ihn gesungen im 1. Samuel 18, Vers 7. Und die Frauen sangen einander zu und tanzten und sprachen, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Wir müssen uns mal vor Augen führen, was die Situation war, als Saul als König an die Macht kam. Das Land Israel lag am Boden. Es hatte alle Größe und Ehre und Ruhm, den es hatte, als es damals eingezogen ist mit Gott und das Land in Besitz genommen hat und Gott für sie gestritten hat. All das war verloren. Israel lag am Boden. Es war nicht mehr viel übrig von dem Israel, das unter Josua und den Richtern erobert wurde. Die Israeliten waren Vasallen der Philister. Es war so schlimm, dass im 1. Samuel steht. Es war aber kein Schmied im ganzen Lande Israel zu finden. Denn die Philister dachten, die Hebräer könnten sich sonst Schwert und Spieß machen. Und diese Taktik hat scheinbar geholfen, denn wir lesen in Vers 22, und als nun der Tag des Kampfes kam, als Saul sich zum ersten Mal der überwältigenden gegnerischen Macht der Philister stellt im Kampf, wurde kein Schwert noch Spieß gefunden in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Nur Saul und sein Sohn Jonathan hatten Waffen. Seid ihr euch bewusst, wie klein Israel war zum Beginn von Sauls Herrschaft? Sauls Reich ging noch nicht mal bis an die Küste Israels. Die Küste Israels war komplett in der Hand der Philister. Israel beschränkte sich auf das raue Bergland. An den Küsten wohnten Philister, Phönizier mit ihren eisernen Streitwagen, und gegen die konnten die Israeliten nichts ausrichten. Deshalb hatten sie sich in die Bergregionen zurückgezogen. Also das, was ihr auf der Karte seht, was rosa ist, das ist das Land von König Saul zum Ende seiner Herrschaft. Was bedeutet es wohl, in solchen Zeiten König zu werden und nichts als ein Heer von Bauern mit Mistgabeln und Stöcken und Gottes Segen hinter sich zu wissen, wenn man in den Kampf zieht? Das zeugt von militärischem Mut. Das zeugt von militärischem Geschick wahrscheinlich. Das zeugt von Gottes Segen. Und bis hierhin könnte das die Geschichte von David sein. Auch David wurde zweimal zum König gesalbt. Zum ersten Mal von Samuel und dann ein paar Jahre später oder Jahre später öffentlich vor dem Volk, als er seine Königherrschaft angetreten hat. Wir haben gehört, dass über den militärischen Heldenmut von David im gleichen Atemzug wie dem militärischen Heldenmut von Saul gesungen wurde. Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. David hat überragende militärische Erfolge gefeiert. Und wenn ihr euch die Karte nochmal anseht, das Gebiet außenrum ist das Gebiet am Ende von Davids Regierungszeit. David hat die Landfläche von Israel verdreifacht. Zum ersten Mal war Israel so groß, wie Gott es angekündigt hatte. Aber es gab einen großen Unterschied zwischen Saul und zwischen David, auch wenn es viele Parallelen im Beginn gab. Nämlich, David war nicht ein Mann nach dem Herzen des Volkes, David war ein Mann nach dem Herzen von Gott. Im 1. Samuel 13, Vers 14, nachdem Saul wieder und wieder gezeigt hat, dass ihm wichtiger ist, was Menschen denken, als das, was Gott denkt, verkündigt Samuel, Saul: "Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten." Während Saul Menschenfurcht hatte, hatte David Gottesfurcht. Es gibt übrigens noch ein weiteres Kriterium, was Saul und was David eint. Beide haben vor Gott gesündigt. Wir sehen im 1. Samuel 15, wie Saul Gottes direktes Gebot ignoriert, keine Beute zu machen. Da schlug Saul die Amalekiter von Havila bis nach Shur, das vor Ägypten liegt, und nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen. Und an allem Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war. Und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken. Was aber nichts taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Gott hatte gesagt, macht keine Beute. Dieses Volk hat sich mannigfach an mir versündigt, hat furchtbare okkulte Praxen, nehmt nichts von dem, was denen gehört. Und sie haben gesagt, ja, wir nehmen nichts von dem, was denen gehört. Außer den Sachen, die wertvoll sind, natürlich. Ach, und den feindlichen König. Na, den können wir dann rumreichen und können zeigen, wie toll wir sind. Und in Vers 12 errichtet sich Saul anschließend ein Siegesmahl, ein Denkmal für sich selbst, um seinen Sieg zu feiern. Seinen wohlgemerkt, nicht den von Gott. Auch David hat gesündigt. Und jetzt kann man sicherlich argumentieren, dass Davids Sünde größer war. Ehebruch und Mord. Ich werde noch nicht zu viel vorweggreifen, davon werden wir im 2. Samuel lesen. Es gibt also viele Parallelen zwischen David und Saul. Aber warum sagt Gott über den einen, über Saul, dass es ihn reut, ihn zum König gemacht zu haben, während er den anderen als Mann nach seinem Herzen bezeichnet? Wir haben mal versucht, wir werden jetzt gemeinsam versuchen, das aus der Schrift zu entschlüsseln. Das Ende von Saul, wenn wir nur auf das Ende von Saul schauen, das kann uns viel darüber erzählen. Die Mena hat letzte Woche, so wie wir auch, 1. Samuel 28 bis 31 gelesen, das Ende von Saul. Und das Kapitel, diese Kapitel haben sie so sehr bewegt, dass sie wirklich mit Tränen in den Augen zu mir gekommen ist. Ich habe mich gewundert, weil es nicht das erste Mal, dass sie das liest, ja. Aber dann hat sie gesagt, Florian, darüber musst du predigen. Das ist die Geschichte, was passiert, wenn wir auf Gott vertrauen versus was passiert, wenn wir nicht auf Gott vertrauen. Florian, darüber musst du predigen. Das heißt, der Anstoß zu dieser Predigt, zu diesem Teil der Predigt, kommt von Jimena. Weil sie hat festgestellt, dass da gibt es in diesen 4 Kapiteln zwei parallele Geschichten. Nämlich einerseits die Geschichte von Saul, der eine Schlacht aus eigener Kraft und ohne Gott führt. Und andererseits die Geschichte, eine Geschichte von David, wie er eine Schlacht mit Gottes Unterstützung und aus Gottes Kraft führt. Ist euch das aufgefallen, dass die Geschichte von Sauls Ende eigentlich eine Geschichte ist mit einem Anfang und Ende, aber dann wird sie unterbrochen und in der Mitte kommt diese merkwürdige Geschichte von David, der eine Schlacht führt gegen Amalekiter? Irgendwie völlig unpassend. Diese Geschichte von David, der einer Rotte von Plünderern nachstellt, die in seiner Abwesenheit sein Dorf zerstört haben und seine Familien weggeführt haben, die passt irgendwie nicht so richtig an diese Stelle, könnte man denken. Warum wird sie hier erzählt? Ich glaube, wir glauben, weil Gott uns damit etwas sagen will. Er will uns zeigen, was der Unterschied zwischen richtigem und falschem Handeln ist. Fangen wir an mit Saul. Im 1. Samuel 28, Vers 4 bis 7 hat Saul Probleme. Als nun die Philister sich versammelten und herankamen und sich lagerten bei Schunem, versammelte Saul auch ganz Israel und sie lagerten sich auf dem Gebirge Gilboa. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Und er befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume noch durch das Los Licht noch durch Propheten. Da sprach Saul zu seinen Knechten, sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, dass ich zu ihr gehe und sie befrage. Mir also Saul. Saul ist schon eine ganze Zeit lang von Gott abgeschnitten und weiß es auch. Er ist von Gott abgeschnitten, was Menschen über ihn denken oder von ihm denken, ihm wichtiger ist, als auf Gott zu hören. Und jetzt braucht er Gott. Er hat keinen Weg, keinen Ausweg. Und in seiner Verzweiflung, als Gott ihm nicht antwortet, was macht er? Er sucht nicht weiter Gott, sondern er geht zu einer Wahrsagerin in Endor. Wobei, man könnte sagen, er sucht weiterhin Gott. Aber er geht zu einer Wahrsagerin in Endor. Er bricht sein eigenes Gesetz, das er erlassen hat, ja, das okkulte Praxen verbietet. Er bricht Gottes Gesetz. Er nimmt die Dinge selbst in die Hand. Das ist traurig. Im 5. Mose 18, Vers 12, da steht, denn wer das tut, Wahrsagen, Hehlerei, geheime Künste oder Zauberei zu treiben, der ist dem Herrn ein Greuel und um solcher Greueln willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. Das ist, was die Schrift sagt, darüber Totenbeschwörer aufzusuchen. Und Saul sucht nach einer Antwort von Gott. Und um das zu erzwingen, macht er etwas, von dem Gott gesagt hat, ich hasse das. Parallel ist auch David in großer Not. 1. Samuel 30, wir lesen Vers 1, 2, 6 und 6 bis 8. Als nun David mit seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, waren die Amalekiter eingefallen in Südland und in Ziklag und hatten Ziklag genommen und mit Feuer verbrannt. Das war das Heimatdorf, in dem David damals gewohnt hatte und seine Männer. Und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, klein und groß, gefangen genommen. Und in Vers 6 lesen wir dann, und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, und sprach zu dem Priester Abiathar, dem Sohn Ahimelechs, bring mir den Ephod her. Und als Abiathar den Ephod zu David gebracht hatte, befragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Schar nachjagen und werde ich sie einholen? Er sprach, jage ihr nach, du wirst sie einholen und retten. David ist es auch in großer Not. Sein Heimatdorf ist niedergebrannt. Und seine eigenen Leute wollen ihn steinigen, weil sie ihm die Schuld dafür geben. Aber David bleibt ruhig. Statt eigenmächtig zu handeln, die Sache in seine Hand zu nehmen, ruft er den Priester, befragt den Herrn. Er erhält eine Antwort, der handelt nach der Antwort des Herrn. Was können wir daraus lernen? Was können wir daraus lernen? Ich glaube, in der Not zeigt sich echter Glaube. Auf Gott zu warten ist nicht immer leicht. Manchmal wollen wir das Gute, von dem wir denken, dass es das Gute ist, erzwingen. Aber wenn wir etwas nur auf eine Art erzwingen können, die Gott nicht gefällt, dann ist das ein Ausdruck von Unglauben. Der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Interessant ist es auch, und Daniel hat es sofort gemerkt, wie unterschiedlich die Quellen sind, aus denen die beiden ihre Kraft schöpfen. 1. Samuel 28, Vers 20 und 24, wir lesen, da stürzte Saul zur Erde, nachdem er also bei der Totenbeschwörerin war und versucht hatte, Samuels Geist zu hören, um zu erfahren, was soll ich tun? Und Samuels Geist erscheint tatsächlich und sagt ihm, morgen um diese Zeit wirst du tot sein. Da stürzte Saul zur Erde, solange er war, und geriet in große Furcht über die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte nichts gegessen, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Vers 24. Die Frau aber hatte im Haus ein gemästetes Kalb, das schlachtete sie eilends und nahm Mehl und knetete es und backte ungesäuertes Brot und setzte es Saul und seinen Männern vor, und als sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen fort noch in der Nacht. Sauls Geist, oder was auch immer das war, erklärt Saul, du wirst morgen sterben, du und deine Söhne. Und Saul bricht physisch und psychisch zusammen. Als er hört die Prophezeiung seines Todes, fällt er der Länge nach auf die Erde. Und er hat keine Kraft mehr. Warum? Weil er nichts gegessen hat. Erst als man ihm Essen bringt, was Bescheidenes wie Kalbsbraten, kommt er wieder zu Kräften und geht eilends fort. Und David ist auch am Boden zerstört, als das Volk ihn steinigen will. Ich lese nochmal diesen Vers 6. Und David geriet in große Bedrängnisse, weil das Volk ihn steinigen wollte, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, und das war der Wendepunkt in der Geschichte von Davids Kampf. Das war der Wendepunkt in seiner Krise. Er hat sich in dem Herrn gestärkt und ab dann hat die Lösung Gestalt angenommen. Was ist mit uns? Woraus ziehen wir in der Krise unsere Kraft? Versuchen wir, wie es die menschliche Tendenz ist, uns mit weltlichen Dingen zu stärken? Oder flüchten wir uns vielleicht sogar aus einer Situation, lenken uns mit sowas wie Netflix ab, wenn wir in Bedrängnis sind? Oder oder ziehen wir unsere Kraft aus Gott, aus Gebet, aus der Schrift? Es gibt noch viele weitere Unterschiede in diesen Geschichten und ich könnte wahrscheinlich jetzt noch 2 Stunden weitermachen. Zum Beispiel, wie reagieren Saul und David unterschiedlich, wenn man sie mit ihrer Sünde konfrontiert? Als Samuel zu ihm gekommen ist, zu Saul, und ihm gesagt hat, du bist in Sünde, warum hast du nicht Gottes Wort befolgt? Wir haben das gelesen. Wir haben gelesen, Saul und das Volk haben beschlossen, das, was wertvoll ist, was wichtig ist, das behalten wir. Wie hat Saul reagiert, als Samuel zu ihm gekommen ist? Er hat gelogen, er hat gesagt, das Volk hat das gemacht. Er hat die Schuld bei jemand anders gesucht. Er hat gelogen, er hat die Schuld bei jemand anders gesucht. David, das werdet ihr lesen, Vorausschau auch auf 2. Samuel, aber wir sehen es schon in der Geschichte mit Nabal und Abigail, als er auszieht, bereit, alle Hirten zu töten und alles, was menschlich, männlich ist, in dem Haushalt von Nabal. Und Abigail kommt zu ihm und ruft ihn zur Besinnung, sagt, halt ein, versündige dich nicht. Seine Reaktion ist demütig. Er sagt, du hast mich gerettet, sagt er zu Abigail. Zum Schluss sehen wir, was die Konsequenz des Handelns der beiden ist. Und die Frucht von Sauls Handeln ist ein komplettes Desaster. Er verliert sein Heer, er verliert seine Söhne, er verliert schließlich sein Leben. Sauls Tod ist sogar ein Suizid aus Scham und Angst vor den Philistern. Sein lebloser Leib wird verschleppt, sein Kopf wird abgetrennt und als Beute der Philister von Stadt zu Stadt getragen. Saul selbst ist die Beute. David dagegen erlebt eine vollständige Wiederherstellung. Er zieht los mit 600 Mann. Später sind es nur noch 400 gegen ein komplettes gegnerisches Heer. Aber er rettet alle Gefangenen. Er kommt zurück, wie es heißt, mit viel Beute. Saul ist die Beute. David kommt zurück mit viel Beute. Beute genug, um großzügig zu teilen, sogar mit denen, die zu schwach zum Kämpfen waren. Ein Beispiel, was so kräftig ist, dass daraus ein Gesetz der Fairness für Israel wird. Saul stirbt als ein Mann, der den Schutz Gottes verloren hat. Davids Kampf endet mit einem Sieg, der nicht nur seine Familie rettet, sondern ihn auch zum geistlichen und moralischen Anführer legitimiert, kurz bevor er dann zum König gesalbt wird. Was können wir daraus lernen aus diesen beiden Geschichten? Ich glaube, diese beiden Geschichten sind als Beispiele für uns in der Bibel. Ich glaube, Gott will uns zeigen, was der Unterschied ist, wenn wir auf Selbstsucht setzen. Oder wenn wir auf Gottes Wort vertrauen und Gottes Wort gehorchen. Und bei David und bei Saul ist das alles physisch. Es geht um Krieg, es geht um Beute, es geht um Leben und Tod. Alles ist physisch, sowohl die Kämpfe als auch der Lohn. Ich glaube, bei uns sind diese Kämpfe oft geistlich. Und auch der Lohn ist geistlich. Diese beiden Geschichten, die fordern uns auf, macht euch von Gott abhängig. Auf ihn sollt ihr hören. Aber auch wenn David hier als der Held des Glaubens aus dieser Geschichte hervorgeht, mir ist eine Sache aufgefallen beim Lesen der Geschichten des Alten Testaments bis hierher, und zwar sehr stark. Es gibt kein einziges geistliches Vorbild, das fehlerlos ist. Wer sind denn die großen Vorbilder des Alten Testaments, soweit wir bisher gekommen sind? Wir haben Noah, der sich betrinkt. Wir haben Abraham, der seine Frau verrät. Wir haben Jakob, der lügt und täuscht. Wir haben Mose, der einen Mann erschlägt, der Angst hat, für Gott zu sprechen, der jähzornig reagiert, als Gott gesagt hat, mache ein Wunder für mich. Wir haben Aaron, der ein goldenes Kalb gießt. Wir haben David, der unschuldiges Blut an seinen Händen hat. Und ich will gar nicht von den anderen Anführern reden, wie den Richtern. Die sind wirklich ein Trauerspiel. Im 1. Korinther 11, Vers 1 gibt es eine Bibelstelle. Da sagt Paulus, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Und das war in der Vergangenheit, vor 20 Jahren, war das eine sehr prominente Stelle bei uns in der Gemeinde. Die hat einerseits Leiter dazu bewegt, sich zu bemühen, möglichst gute Vorbilder zu sein, das ist gut. Andererseits wurde aber auch eine starke Erwartungshaltung den Geschwistern gegenüber aufgebaut und kommuniziert. Und das war nicht gut. Wir sind Menschen. Ich glaube, so eine Stelle kann sehr gut sein für uns, aber vielleicht ist sie nur temporär sinnvoll. Mittel- bis langfristig kann uns das Folgen von Menschen in die falsche Richtung führen. Schaut euch die Vorbilder, die großen Vorbilder im Alten Testament an. Selbst sie stolpern und fallen. Und zwar nicht nur einer von ihnen oder zwei oder die Hälfte. Nein, alle. Alle. Ich will damit nicht sagen, dass ein Leiter kein Vorbild sein kann oder soll. Im Gegenteil, ein geistlicher Leiter, der kein Vorbild sein kann und kein Vorbild ist, der sollte zurücktreten. Das Prinzip im 1. Korinther 11 ist ein biblisches. Aber Tatsache ist, dass wir unseren Glauben nicht auf das Vorbild unserer menschlichen Leiter bauen können. Wir können nicht das Fundament unseres Glaubens auf Beziehung zu anderen Menschen bauen. Unsere Leiter sollen uns inspirieren. Aber die meisten von uns, die schon länger dabei sind, haben erlebt, dass Geschwister, auf die wir uns verlassen haben, auf die wir uns vielleicht gestützt haben, weggebrochen sind. Paulus sagt im gleichen Buch, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und das ist die gute Nachricht. Es ist nämlich so, selbst wenn unsere Vorbilder, unsere geistlichen Stützen wegbrechen, es gibt nur ein wahres Vorbild. Es gibt nur eine wahre Stütze und das ist Jesus. Jesus ist die Stütze, die nie nachgibt. Jesus ist das Vorbild, das nie versagt. Bedeutet für uns, wir sind nicht dazu bestimmt, den Fehlern derer zu folgen, die uns vorangehen. Ganz egal, ob es unsere Eltern sind oder unsere geistlichen Vorbilder oder unsere Leiter. Kennst du das Gefühl? Vielleicht hat dein Vater oder deine Mutter irgendwann mal versagt und du hast dir gedacht, wow, ich bin ja auch nicht anders als sie. Werde ich genauso sein oder genauso handeln, wenn ich einmal so alt bin wie er oder sie oder wenn ich mich in einer ähnlichen Situation befinde? Weil besser als mein Vater oder besser als meine Mutter bin ich nicht. Die Antwort ist nein. Du musst nicht so handeln wie er oder sie. Dein Vorbild, dem du folgst, ist nicht dein Vater oder deine Mutter. Dein Vorbild, dem du folgst, ist Jesus. Die Bibel ist voll von geistlichen Vorbildern, die fehlerhaft sind. Aber das heißt nicht für uns, dass keine Hoffnung besteht. Wir folgen Jesus. Und Tatsache ist, dass sich in all diesen Geschichten von Menschen, die gefallen sind, eine gute Nachricht befindet, die sich wie ein roter Faden durch alles hindurchzieht. Weil kommen wir zurück zu unseren Helden des Glaubens, die wir gerade besprochen haben. Noah. Was sieht Gott in Noah? Gott sieht in Noah den Mann, der den Glauben hat, ihm in der Wüste ein Boot zu bauen. Abraham sieht Gott als den Mann, der ihm gehorcht und dem er das als Gerechtigkeit anrechnet. Jakob respektiert Gott so sehr, dass er ihm einen Ehrennamen gibt, nachdem er später seine ganze Nation benennt. Mose bezeichnet Gott als den demütigsten aller Menschen. Aaron ist der Mann, aus dem er den er zum ersten Priester einer Generation von Priestern macht. David nennt er einen Mann nach seinem Herzen. Und auch für dich, wenn du zu kurz gefallen bist, wenn du deine Vorbildfunktion nicht erfüllen konntest, heißt das nicht, es ist aus und vorbei. Vielleicht war sogar mal ein Held des Glaubens, von dem wir lesen, in der gleichen Situation wie du gerade. Es ist nicht zu spät. Auch du kannst noch zum Held in Gottes Augen werden. Gott schreibt dich nicht ab, auch wenn du etwas falsch gemacht hast. Gott macht dir die Tür auf, dass du zurückkehren kannst. David hat in vielen Situationen vorgemacht, was Gott sich von uns wünscht, wenn wir am Boden liegen oder wenn wir was falsch gemacht haben. Wenn David am Boden lag, hat er seine Hoffnung auf Gott geworfen. Was hat Gott gemacht? Gott hat ihm aufgeholfen. Amen. Wir kommen jetzt zum Abendmahl und Rainer wird für uns beten.
Lieber Vater, wir wollen vor dich kommen, Gott, jetzt zum Abendmahl, Herr. Danke für die Predigt, danke, Vater, dass wir von deinem Wort lernen können. So viel steckt da drin, Vater, dass wir lernen können über König Saul, über König David, über Stärken und Schwächen, Vater. Und ja, auch in unserem Leben ist es so oft so, Vater Gott, dass wir großartige Zeiten haben und Zeiten der Schwäche und der Niederlage, Gott. Und so möchte ich dir doch danken, dass wir auf Jesus schauen können und auf sein vollkommenes Opfer, Vater. Ich möchte jetzt beten, wenn Brot und Wein durch die Reihen gehen, dass wir an ihn denken, an seinen Opfer, Vater, an seine Auferstehung, Gott. Und dass du ihn auferweckt hast. Vor 14 Tagen an Ostern haben wir daran gedacht, an die Auferstehung, Herr. Und die gilt heute noch genauso, die gilt immer, Vater Gott, dass Jesus zu einem ewigen Leben auferstanden ist, Herr. Und dass wir auf ihn bauen können, auf ihn harren können, Herr, und ja, seiner gedenken können. Ich bete jetzt für Brot und Wein, wenn es durch die Reihen geht, dass wir an Jesus gedenken und in seinem Namen uns stärken. Im Namen Jesu bete ich. Amen.